Karwoche, als Kehrwoche, als Theologin sage ich natürlich, Krieg als auch Ostern hin auf die Befreiung von genau. diesem Leiden. Also in diesem Sinn kann ich das voll unterstützen. Ich habe jetzt eine Sorgepflicht, nämlich die Sorge um die Zeit. Es war gedacht, dass jetzt wir hier nochmal eine Podiumsdiskussion machen, angesichts der Wort, also angesichts dessen, was Sie schon an Zeit gesprochen haben, was Sie schon Input gegeben haben, auch uns, also im Publikum, würde ich diese Runde auf das Schlussstatement verschieben oder auch reduzieren, jetzt Ihnen vom Publikum die Chance geben, Fragen zu stellen. Fragen, bitte immer mit dem Hinweis, an wen sich die Frage richtet, an eine Person oder an mehrere, damit eben wir in Diskussion sein können. Das sind vier Hände. Ich vergebe es mal. Die erste Hand war hier hinten, die Rose von Ihnen. Ja, genau, bitte. Kann wer mit Mikrofon durchgehen, bitte? Warten Sie mal, bitte. Damit alle Ihre Frage hören können. Bitte das Mikrofon auch zum Mund nehmen.
Ich war heute bei der großen europäischen Umweltkonferenz. Da habe ich den Herrn Professor, den Herrn Minister Ruprechter getroffen. Auch er sagt, es ist eine Frage der Umverteilung der Macht, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Es ist eine Ressource, aber genauso ist Natur eine Ressource. Und bei der Naturressource, glaube ich, denkt man nicht so viel nach drüber, wie es gerecht verteilt wird. Da sehe ich keine Solidarität eigentlich mit den Menschen im Alltag, mit den alten Menschen, also allgemein, sondern man wird ja sehr wohl immer wieder die Ressource, Luft, Wasser und so weiter, also Commons im Allgemeinen, werden wir nach wie vor nicht sehr besteuert. Also teilweise ist man ja ein bisschen besser, würde ich schon sagen, aber von Ökosteuer habe ich eigentlich nichts gehört. Und gerade da wäre es sehr dringend notwendig, dass wenn man ein Grundeinkommen finanzieren möchte, dass man nachdenkt über die Entlastung der Arbeit und eben dafür die Ökosteuer dazu heranzieht. Das wäre einmal ein Vorschlag, aber ich wollte wissen, was Sie dazu meinen.
Die Frage richtet sich an den Herrn Sozialminister, habe ich das richtig gehört? Ja? Gut, sammeln wir Fragen, das ist eine gute Idee. Hier war sie in Blau, ja? Maria, bitte.
Ja, guten Abend, eine ähnlich gerichtete Frage. Wir haben ja heute schon viel über, auch an den Herrn Sozialminister Stöge bitte, wir haben ja heute schon viel über Einkommen gehört und auch die Gemeinschaft, also der Staat, uns, ja, wir alle brauchen ja auch ein Einkommen. Da geht es sozusagen um dieses Dilemma, in dem sich die aktuelle Politik befindet, dass sozusagen die Erwerbsarbeit immer unattraktiver wird durch diesen, durch die Steuergesetzgebung. Also es ist ja fast schon so, dass man einen Unternehmer versteht, dass er Leute freisetzt und sich stattdessen einen Software-Algorithmus oder einen Roboter in die Halle stellt. Und dieses Dilemma jedes Jahr vor der Wahl oder jedes Mal vor einer Wahl zu hören zwischen dem, ja, wir wollen Jobs, wir wollen Arbeitsplätze, wir wollen Wettbewerbsfähigkeit, wir wollen Wachstum und auf der anderen Seite eben dieser Steuerkodex, der nicht so sehr bestraft wie eine menschliche Arbeit. Da möchte ich jetzt sozusagen mit einem provokativen Statement eine Antwort erbitten. Es ist doch nicht die Aufgabe von Unternehmen, Arbeitsplätze zu schaffen. Wie wird mit diesem Statement umgegangen?
Danke, dann ist gleich dahinter jemand in Rot. Genau, in der, nehmen wir die drei Fragen. Und dann
ja, herzlichen Dank für die Vorträge. Meine Frage an die Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens am Podium. Bedingungsloses Grundeinkommen wird immer mit Freiheit gleichgesetzt. Nun ist es ja so, dass ein Grundeinkommen immer auch eine Grundausgabe auf der anderen Seite sein muss und ein bedingungsloses Grundeinkommen eine bedingungslose Grundausgabe auf der anderen Seite. Und meine Frage ist, inwieweit oder wie kann eine bedingungslose Ausgabe mich befreien?
Danke, also eine Frage an alle vier und Herr Bundesminister, vielleicht wollen Sie noch die drei Fragen auch an Sie richten. Beginnen mit der Antwort.
Ich beginne mit der Frage Umverteilung Ressourcen, Naturressourcen. Natürlich sind die nicht gleich verteilt, das merken wir. Wenn man Sonnenlicht bezahlen müsste, würden manche keine Sonne haben. Also ich kann das durchaus auch so sehen. Die Frage, wie baut man ein Steuersystem auf, wie ist es gerecht, welche Verteilungswirkungen hat das? Das muss man sich immer sehr genau ansehen. Sehr oft sind die Ärmsten in der Gesellschaft am meisten betroffen, wenn man Energiesteuern macht. Da muss man auch aufpassen. Ich glaube, dass insgesamt die Orientierung des Steuersystems ausschließlich an Arbeit sicher falsch ist. Und da bin ich beim Bernhard Achitz, das braucht auch die Frage von Einkommen, von Vermögen und vor allem von mehr Erbten. Da führt kein Weg vorbei. Die Aufgabe von Unternehmen ist natürlich nicht Arbeitsplätze zu schaffen, sondern die Aufgabe ist, Dinge zu produzieren, Dienstleistungen zu entwickeln. Die Rahmenbedingungen, die dazu geschaffen werden, sind aber gesellschaftliche Konventionen. Und wenn ich zum Beispiel die Arbeitszeiten völlig ändere, dann habe ich eine andere Verteilungsform. Und es geht um die Frage von Verteilung. Und es ist in der Verteilung einiges schief. Und es geht darum, eine gerechtere Verteilung in der Gesellschaft zu organisieren. Und da gibt es viele Elemente. Eines ist Arbeitszeit, eines ist Einkommen, manches ist auch Bildungszugang. Die dritte Frage ist jetzt auch gerade.
Ja, bitte sehr. Wer möchte beginnen? Frage ich den Grund, Auskommen, Ausgaben.
Ich habe es auch nicht verstanden. Was ist
das? Wie haben Sie es verstanden, Herr Achitz? Also wollen Sie es nochmal stellen, bitte?
Also die Frage war, inwieweit befreit ich eine bedingungslose Grundausgabe? Anders formuliert, ich habe immer das Gefühl, das Geld soll immer wer anderer zahlen. Also immer von den Befürwortern ist immer, ich zahle nicht dafür, wer anderer soll dafür zahlen. Diese Frage kommt irgendwie oft, also in dieser Diskussion frage ich mich oft, warum kommt denn diese Forderung, jemand anderer soll für mich zahlen? Ich habe noch niemanden getroffen, der zu mir sagt, ich bin für das bedingungslose Grundeinkommen, weil ich würde gerne jemandem anderen ein bedingungsloses Grundeinkommen bezahlen.
Also erstens habe ich schon solche Leute getroffen. Es gibt ja in Deutschland so eine Privatinitiative Mein Grundeinkommen und da gibt es ganz viele Leute, die sagen, ich möchte das finanzieren, einfach als Pilotprojekt. Also es gibt solche Leute. Und die andere Geschichte ist, dass ich, je länger ich mich mit dem Grundeinkommen auseinandersetze, nicht mehr denken kann, der Einzelne sorgt für sich selber und wenn er das nicht kann, dann müssen die anderen nicht. Weil wir sorgen ständig füreinander. Also wer sorgt denn schon für sich? Das ist so eine Vorstellung, ich sorge für mich selber, aber das stimmt doch überhaupt nicht. Also wenn Sie jetzt so einen Familienvater sich angucken, und da heißt es ja dann, der ist der Ernährer der Familie. Die Sprache stimmt ja schon nicht. Denn wer ernährt denn die Familie wirklich? Also da sage ich jetzt als Theologin, erstens die Schöpfung, also das, was wächst. Das ist nämlich nicht der Mann, der das Geld nach Hause bringt, der die Familie ernährt, sondern das ist das, was auf dem Boden wächst. Also da haben wir die ökologische Debatte und dann ist es eher die Frau, die das Mittagessen kocht, also um das jetzt mal in der klassischen Arbeitsverteilung auszudrücken, als der Mann, der ernährt. Oder also eine unserer Karten hier, da steht die Frage drauf, hätten Sie als Baby überlebt, wenn Ihre Mutter nur gegen finanzielle Anreize gearbeitet hätte? Wer hätte denn als Baby überlebt, wenn die Mutter nur gegen finanzielle Anreize gearbeitet hätte? Also wir sind ständig eigentlich in diesem Netz drin und alle zusammen, die wir füreinander sorgen, werden wir versorgt von der Mitwelt. Natur leitet sich ab vom lateinischen Verb nasci und nasci heißt geboren werden. Wir verdanken uns selber, nicht uns selber. Und die Natur versorgt uns ständig. Also diese Idee, das ist auch irgendwie aus der Aufklärung, diese Heroisierung oder Mystifizierung des autonomen Subjekts. Und die habe ich mir tatsächlich in dieser ganzen Debatte ums Grundeinkommen gründlich abgewöhnt. Und da kann ich Ihnen sagen, es tut gut, wenn man sich das abgewöhnt. Es wird nämlich dann realistischer. Diese Vorstellung, dass eigentlich alle, dass niemand für sich selber sorgt, sondern dass wir alle immer schon für andere sorgen. die ist real und nicht die Vorstellung vom autonomen, autarken Subjekt, das sich selber versorgt. Das ist rein monetär gedacht und Geld kann man nicht essen.
Das Freiburg-Phänomen, auch schön, Sie mit dem Karierten im Frau Samba und Sie in Schwarz und dann Sie in Weißen.
Ja, also mein Name ist Karl Reiter. Also ich habe meine Erfahrung ist, dass die Kritikerinnen des Grundeinkommens das Grundeinkommen ein bisschen so herrichten und dann so gegen einen Popanz argumentieren, das haben auch Sie gemacht, Herr Minister. Sie sagen dem Brust und Überzeugung, das Grundeinkommen ist eine Verteilungsfrage und dann überhöhen Sie das nochmal sozialphilosophisch, indem Sie sagen, jede Gesellschaftspolitik ist eine Verteilungsfrage. Ich meine, dass das nicht so ist. Und ich denke, die Gesellschaft bestimmt die Grundinstitutionen. Die Grundinstitutionen der Kapitalismus der Gesellschaft sind das Eigentum und Produktionsmittel, Punkt 1. Punkt 2, dass der Arbeitsprodukt Ware ist und die Herzinstitution ist, dass die Arbeit Lohnarbeit ist. Und was das Grundeinkommen auch tut, neben der Verteilung, die sehr gewaltig ist, dass sie die Grundinstitution der kapitalistischen Vergesellschaftung, die Lohnarbeit, zumindest in Frage stellt, zumindest depotenziert. Nicht? Sie hält sie nicht auf, sie beseitigt sie nicht mit einem Schlag, wir wissen, dass die Schere Transformation wahrscheinlich nicht von einem Tag auf den anderen geht, aber sie stellt sie zumindest radikal in Frage. Und sozusagen praktisch heißt das, Entkoppelung von Lohnarbeit, nicht von Arbeit, und danke schön auch für Ihre Beiträge, ja, Entkoppelung von Einkommen und Lohnarbeit. Und das kann kein einziges andere Forderung leisten. Das fordert auch nicht, das kann auch nicht die Arbeitszeitverkürzung leisten. Denn sie lässt die Grundinstitutionen der Kapitalisten und der Gesellschaft völlig unthematisiert. Das heißt, es wird nicht einmal darüber geredet, ja, nicht geschweige denn, dass
das sozusagen artikuliert wird.
Das ist der Punkt.
Ja.
Nicht? Wenn ich, weil das nicht der Punkt ist, dann weiß ich nicht, was der Punkt ist, kann ich das sagen.
Also meine Frage ist an den Achim. Und zwar, sehen Sie wirklich das Bedingung, die Mindestsicherung als Anreiz zur Arbeit? Ich sehe eher, dass es ein Zwang zur Arbeit ist, weil man ja nicht die Arbeit ablehnen kann einfach und sagen kann, ich mache das nicht. Egal unter welcher Bedingung. Das heißt, das wird nicht gerade Arbeitsverhältnisse verbessern, sondern eher noch verschlechtern. Ein Arbeitsanreiz ist für mich zum Beispiel das Grundeinkommen. Die Mindestsicherung verschwindet ja, wenn ich zu arbeiten beginne. Das heißt, es steht ja gegeneinander. Es leitet nicht das eine zum anderen, sondern die Mindestsicherung verschwindet. Also muss ich mich entscheiden, nehme ich die Mindestsicherung, will ich arbeiten. Und daher kann man die zwei Gruppen auch sehr schön gegeneinander aufhetzen. Die einen, die keine Arbeit haben und die anderen, die sehr wohl Arbeit haben, aber auch noch dazu prekär arbeiten, statt dass man die Qualität der Arbeitsverhältnisse verbessern kann. Und dann eine zweite Sache, jetzt an unseren Herrn Sozialminister. Sie hatten gesagt, ja, es ist eine Machtfrage. Und das sehe ich auch so. Also es wäre irrsinnig gefährlich, ein Grundeinkommen einzuführen, das erst recht zu nieder ist, nicht bedingungslos ist und so weiter. Also da muss man drauf achten. Aber wer soll denn die Macht im Staat haben? Sind es nicht die Bürger? Und wenn wir eine Berechnung geschafft haben, wie man es einführen könnte, eine Finanzierung, und dabei 90% der Leute gewinnen würde, und nur 10%, das wären ja genau die obersten, also die ja so weit entfernt sind von den anderen, vielleicht dazu etwas mehr beitragen würden als für ihr eigenes Grundeinkommen, dann sehe ich das also schon als eine Machtfrage insofern, dass damit auch die Demokratie angesprochen ist. Nicht nur Arbeitsverhältnisse, Demokratie, Bildung natürlich, weil das kommt an erster Stelle. Wir wissen von unseren Enkeln, dass sie von der Schule mit Ideen manchmal nach Hause kommen oder auch wir ihnen Ideen weitergeben können. Das war zum Beispiel die Mülltrennung. die Eltern uns beigebracht haben, den Älteren oder die Kinder. Und wenn wir auch kleinen Kindern eine Idee geben, dann stehen sie auch dazu. Sei es zum Beispiel, jetzt nur ganz kleine Beispiele.
Zum Buch kommen, Frau Sammer, es gibt ja zwei Wortmeldungen.
Also ganz wichtig ist Bildung. Zweitens, was ermöglicht Arbeit? Meiner Meinung nach das bedingungslose Grundeinkommen. Was ermöglicht Denken? Was ermöglicht Tätigsein der Gesellschaft im Sinn des Gemeinwohls?
Danke vielmals. Geben Sie bitte an den Herrn Schwarz, der war noch vorhin als vorletzte Frage. Bitte auch an wen Sie die Frage richten.
Ja, ich würde gerne als Philosoph ans Stichwort Politik braucht das Denken anknüpfen und meine Frage bzw. meinen Kommentar an den Herrn Minister richten. Das geht auch in Richtung, was der Herr Reiter schon gesagt hat, und zwar der Herr Minister Stöger meinte, dass, so geht das etwas klar hervor, meiner Meinung nach, dass das Grundeinkommen nur mittels Verteilungsfrage finanzierbar sei. Das ist verständlich, aber letzten Endes ein Denkfehler, denn man könnte das Geld dafür schlichtweg drucken, Punkt 1. Man könnte das Geld dafür schlichtweg drucken, Punkt 1. Und wie bereits von Silvio Gesell, nein, lass das mich ausreden. Wie bereits von Silvio Gesell vorgeschlagen, mit einem sogenannten Umlaufsicherung, also mit einem Verfall versehen, damit das Geld von der Menge langfristig konstant bleibt. Und das wäre schon mehr oder weniger mehr als die halbe Miete für ein Grundeinkommen. Also es geht wiederum auch in Richtung, was die Frau Pretorius gesagt hat, Wirtschaft hinterfragen. Es wäre vor allem mal das Geldsystem zu hinterfragen. Das Schuldgeldsystem mit Mindestreserve ist, wenn man es sich genau anschaut, eine ziemliche Katastrophe. Wenn man das mal hinterfragt und Alternativen dazu findet, dann tun die auch Mittel und Wege auf, um ein Grundeinkommen umzusetzen. Danke.
Danke für das
Dankeschön, mein Name ist Gerhard Pellegrini vom Radiosender Radio Sol, Sol S-O-L, sozialökologisch lokal. Und meine Frage, daher gleich eine Bitte an die Politik, den Bundesminister. Ich bin in erster Linie Mensch und das ist auch schön ausgesprochen worden heute. Es ist nicht nur das Geld, was zählt, wir nehmen das vielleicht auch zu wichtig sogar. Es gibt zum Beispiel auch sehr viele alternative Zahlungsmittel, das kommt auch in diese Richtung ein bisschen. Man sollte in der Politik darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll ist, eine eigene Monetative zu gründen. Also es geht um die Wert- und die Geldschöpfung im eigenen Land. Und auf der anderen Seite auch Zahlungsmittel zuzulassen, um damit Steuern zu zahlen und damit wieder einen regionalen Kreislauf zu entwickeln. Dankeschön.
Danke. Im Sinne dessen, dass Sie die Zeit brauchen, um auch nachzudenken, wo ist die Bemerkung? Die Frage an Sie gerichtet, aber zuerst zu antworten.
Gerne, die Frage an mich war, ob die bedarfsorientierte Mindestsicherung ein Anreiz zur Arbeit ist. In der Form, wie wir sie heute kennen, ist in seltenen Fällen ein Anreiz zur Arbeit. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ich bin dafür, dass das letzte Netz ohne Bedingungen gewährt werden sollte, weil man hat nichts von der Kürzung der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Was allerdings sehr wohl eine Hilfe zur Arbeitsaufnahme ist, ist die begleitende Betreuung zur bedarfsorientierten Mindestsicherung, die es in manchen Bereichen leider in viel zu wenigen Bereichen gibt. Sie war so angelegt, die bedarfsorientierte Mindestsicherung. Sie ist außerhalb Wiens kaum so gehandhabt worden und in Wien auch nur teilweise so. Aber man hat zum Beispiel große Erfolge dort, wo man sich um die wirklichen Problemlagen, nämlich um Lohnpfändungen, um Obdachlosigkeit und Suchtproblematik und dergleichen aktiv kümmert. Dort ist es sehr wohl eine Unterstützung zur Integration und zur Arbeitsaufnahme. Ich hänge aber auch nicht der These an, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen per se ein Anreiz zur Arbeitsaufnahme ist. Auch das ist es meiner Meinung nach nicht, ohne entsprechende Rahmenbedingungen.
Danke.
Frau Reicher, danke für diesen Beitrag. Es ist mir schon klar, dass wir uns auch auseinandersetzen zwischen dem Begriff der Arbeit und dem eingeschränkten Begriff der Lohnarbeit. Den wir definieren und natürlich werden Grundfragen kapitalistischer Steuerung der Gesellschaft angesprochen mit einem Grundeinkommen, ist mir völlig bewusst und klar und insofern war dieser Beitrag auch wichtig. das so zu sehen. Das ändert nichts an den Fragen, welche gesellschaftliche Gruppe Macht ist in der Lage, das umzusetzen. Das, die Frage bleibt aufrecht. Die Macht im Staat sollen die Bürger haben, das unterschreibe ich, ist völlig korrekt. Die Frage ist nur, warum kaufen sie dann die Amerikaner bei jedem Konflikt mehr Waffen? Warum werden die Europäer rechter, wenn die Lebensbedingungen schlechter werden? Und warum ist es in Österreich nicht möglich, endlich einmal Verteilungsformen mit einer Volksabstimmung zustande zu bringen? Meistens passiert genau das Gegenteil, weil die Macht in der Frage der Information auch nicht ganz gleich verteilt ist. Und daher ist tatsächlich die Demokratie angesprochen. Weil Machtfragen sind einfach zu stellen, und so wie die Verhältnisse sind, so erkennt man auch, wer jetzt gerade wie Macht ausübt. Und da erkennt man, dass man in der europäischen Gesamtsituation neoliberale Politik in vielen Machtsituationen hier die Entscheidungen massiv beeinflusst. Zum Geldsystem. Wo ist er? Geldsystem wäre schon ganz spannend, darüber nachzudenken. Für mich ist Geld nichts anderes als der Austausch von Arbeitskraft. Und dann gibt es manche Arbeitskraft, die nicht ausgetauscht wird in Geld. Nämlich Hausarbeit ist angesprochen worden. Alles, was nicht Lohnarbeit ist, wird nicht in Geld umgetauscht. Und wenn ich etwas in Geld umtausche, ist jeder Tauschprozess auch eine Frage von Macht. Wie tausche ich die Arbeitskraft eines Universitätsprofessors mit der Arbeitskraft einer Textilarbeiterin um?
Da haben Sie jetzt aber die ganzen Kapitaleinkünfte abgeblendet.
Kapitaleinkünfte ist Verteilung von Arbeitskraft. Nichts anderes. Am Ende, wer das einmal zu Ende denkt, sind Kapitaleinkünfte keine Einkünfte, sondern sind Vertauschprozesse. Und das Kapital nutzt jeden Tauschprozess, um Anhäufungen zu machen. Das diskutiere ich gerne mal wirtschaftspolitisch. Am Ende ist Geld nichts anderes als ein Tauschmittel für Arbeitskraft. Und wenn ich Geld drucke, dann entwerte ich die bereits eingesetzte Arbeitskraft, die Menschen gemacht haben. Nicht mehr und nicht weniger, das sind wir gerade. So würde ich das sehen, aber das ist ein wirtschaftspolitischer Standpunkt. Ich würde gerne das Geldsystem in Europa hinterfragen. Ich leide da wahrscheinlich derzeit am meisten. Das ist schon die Frage nach der Geldschöpfung im eigenen Land. Das ist egal. Ich tausche immer Arbeitskraft und ich tausche es zu Austauschbeziehungen. Und diese Austauschbeziehungen, wie ich eine Arbeitskraft tausche, ist eine Machtfrage.
Ja, herzlichen Dank. Erstmals für Beiträge Ihnen hier im Podium für Sie antworten. Jetzt ist noch Zeit für eine Abschlussrunde von Ihnen hier. Und die möchte ich in der umgekehrten Reihenfolge der Impulse beginnen. Frau Pretorius,
okay, dann schauen Sie an, bitte. Also, mir ist in dieser Diskussion wieder mal klar geworden, wie froh ich bin, dass ich nicht Ministerin bin. Das ist wohl auch kein Zufall, weil ich wäre eigentlich, wenn schon, nicht das, was ich bin, wäre ich lieber Päpstin. Also eine, die über die Jahrhunderte denkt und sich nicht so, also die sich eigentlich nicht konkret darum sorgen muss, dass eine Gesellschaft stabil funktioniert. Ich muss auch sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass es Leute gibt, die sich dafür hergeben, Minister zu sein, weil die haben tatsächlich eine ganz andere Aufgabe. Ich bin auch froh, dass, also ich wohne jetzt nicht in Österreich, aber in der Schweiz funktioniert auch einigermaßen, obwohl ich ganz viel zu kritisieren habe, aber dass es Leute gibt, die tatsächlich pragmatisch gucken, dass eine Gesellschaft kontinuierlich funktioniert, sodass es nicht so wird wie in Syrien oder im Kongo, wo ich auch schon war und wo ich die Erfahrung gemacht habe, wie es sich anfühlt, wenn man nicht einfach zur Polizei gehen kann und wenn es keinen Minister gibt, der die Steuern einzieht und so weiter. Also ich bin sehr dankbar, aber ich glaube, es braucht auch das andere. Also es braucht auch Leute, die sich zum Beispiel angucken, habe ich auch gemacht im Rahmen dieser Abstimmungsgeschichte, wie wurde denn vor 30, 40, 50 Jahren gegen das Frauenstimmrecht argumentiert? Und da wurde auch argumentiert, ja, es ist utopisch und die Frauen sind viel zu gefühlsvoll und so weiter. Also Sachen, die wir heute vollkommen absurd finden. Und das ist, was mir gefällt an diesem päpstlichen Denken über die Jahrhunderte, dass ich das von heute aus ernst nehme und denke, das, was ich jetzt nachdenke, darüber, was ist überhaupt Wirtschaft, könnten wir nicht die gesamte Wirtschaft am Kriterium Care messen, anstatt dass wir Care ausschließen und so tun, als ging es da nur um Profit und Geld. Das ist nämlich ein vollkommen pervertierter Wirtschaftsbegriff. Und diese Fragen jetzt schon zu stellen, gleichzeitig in Dankbarkeit dafür, dass jemand pragmatisch dafür sorgt, dass meine Gesellschaft funktioniert, das ist das, was ich gerne mache. Und das ist das, was ich meine, es auch braucht. Und da bin ich in dieser Abstimmungsgeschichte um das Grundeinkommen voll auf meine Kosten gekommen. Übrigens haben wir jetzt demnächst, wird es eine Initiative, die läuft schon, die ist, glaube ich, sogar schon eingereicht, über diese Geldschöpfungsgeschichte, also die Monetative, die wird jetzt demnächst auch abgestimmt. Und solche Sachen rief ich, ohne behaupten zu wollen, dass es nur Denker und Denkerinnen braucht. Es braucht auch die anderen, die warnen, die sagen, nein, können wir nicht gleich umsetzen, das dauert lange, wir müssen geduldig sein, wir können es heute noch nicht. Finde ich alles ganz toll, aber ich denke in Jahrhunderten. Und deshalb finde ich das
gewerkschaftlich. Wir denken zumindest über eine Legislaturperiode hinaus. Ja, ich teile die Diagnose, dass schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, finanzielle Abhängigkeit und existenzielle Bedrohung die Freiheit einschränken. Dagegen haben die Arbeiter und Arbeiterinnen Gemeinschaften Versicherungssysteme entwickelt, die durchaus ihre Berechtigung und ihren Sinn haben und die über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte bis heute eigentlich ihren Zweck erfüllt haben. Die bauen darauf auf, dass jene abgesichert sind, die diese Unterstützung brauchen und dass die anderen zu diesem Zwecke von dem, was sie erwirtschaften, etwas abgeben. Daran sind einige Bedingungen geknüpft, wovon man immer wieder manche überdenken muss. Also Arbeitsbereitschaft der Mindestsicherung ist so etwas, dazu stehe ich. Auf der anderen Seite eine Bedarfsprüfung bei Knappimpfung heute jetzt einmal für nichts Schlechtes. Insofern stehe ich dafür, diese Versicherungssysteme weiterzuentwickeln und immer wieder die Frage zu stellen, welche Leistungen sollen an Voraussetzungen gebunden werden und welche Leistungen sollen nicht an Voraussetzungen gebunden werden. Ich glaube aber, dass Verteilungsgerechtigkeit und Chancengleichheit in unserer Gesellschaft mehr ist als die Verteilung materieller Mittel. Die Bildungsfrage ist aus meiner Sicht eine der allerwichtigsten und da muss der Staat schon steuernd eingreifen und gewisse Anreize in bestimmte gewünschte, politisch gewünschte Richtungen setzen. Und ich glaube, dass es doch sinnvoll ist, mit Zuwendungen, mit Geld auch zu steuern. Bedingungsloses Grundeinkommen verzichtet ohne Begleitmaßnahmen. Das heißt ja nicht, dass noch Begleitmaßnahmen dabei sein dürfen und sollen, aber das macht das Ganze wieder teurer. Verzichtet schon darauf, in eine gewisse Richtung zu steuern. Das halte ich gerade bei der Genderfrage für nicht ganz unproblematisch. Wenn ich Gendergerechtigkeit herstellen will in einer Gesellschaft, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte ein anderes Rollenbild gehabt hat, dann werde ich irgendwo massiv gegensteuern müssen. Und ob da das Grundeinkommen genügt, wage ich zu bezweifeln. Das können wir nachher noch diskutieren. Weil da interessiert mich immer noch Fragen. Ich glaube, also Geld zum Steuern muss da sein. Das muss auch aus der Vermögensumverteilung kommen und nicht nur aus der Umverteilung der Erwerbseinkommen. Und was aus meiner Sicht wichtig wäre, dass sich eine Gesellschaft zu sozialen Grundrechten bekennt, Unser Mittel dazu ist die Bundesverfassung und ich trete nicht dafür ein, soziale Grundrechte in die Bundesverfassung aufzunehmen.
Herr Minister Stöger.
Eine Chance, danke. Erstens hat mir gut gefallen, was Sie gesagt haben. Ja. Päpstin oder Minister? Also ich bin lieber Minister als Päpstin, also das ist wahr. Nur dazu, wenn es um Frauen wohl nicht geht, also das dauert lange dort, bis es davon so viel ist. In Österreich haben wir es seit 95 Jahren und wir sind eines der Länder, die das Frauenwahlrecht zu dem gleichen Zeitpunkt auch umgesetzt hat, wo man sozialpolitische Großtaten geleistet hat. Ich glaube, diesen Zusammenhang auch zu erkennen. Alle diese Maßnahmen, die die österreichische Sozialpolitik auch auszeichnet, mit allen Fehlern und mit allen auch Fehlerentwicklungen, hat man immer auch auf die Rolle, wie kann man die Freiheit von Menschen erhöhen, geachtet. Und ich glaube, dass die österreichische Sozialversicherung ein Instrument ist, Menschen zu entlasten und damit ihre individuelle Freiheit zu erweitern. Und ich glaube, dass das die entscheidende Sache ist. Wir brauchen kollektive Sicherheiten, weil diese kollektiven Sicherheiten erhöhen die Freiheit von Individuen und insofern passt diese Zielsetzung, die Sie geschrieben haben, der autonome Individualist, den gibt es nicht. Der autonome Individualist ist erst dann möglich, wenn es kollektive Sicherheiten gibt und daher hat das Kollektiv eine ganz entscheidende Verantwortung und das beschreiben wir als Solidarität einer Gesellschaft, wo die einzelnen Träger dieser Gesellschaft dieses Maß an Solidarität als eine der Voraussetzungen für Demokratie auch begreifen müssen. Und eine Demokratie ohne Solidarität ist nicht denkbar. Eine Demokratie ohne Solidarität ist nicht denkbar und Verfassungen sind veränderbar und daher können wir uns auch nicht darauf verlassen, dass Verfassungen so bleiben, wie sie sind, sondern Verfassungen bleiben nur dann, wenn es die Bevölkerung im Kopf hat und auf Basis dieser Solidarität auch dafür kämpft, dass das aufrecht bleibt. Und daher braucht es einen kritischen Dialog über solche Verteilungsfragen. Da hat jeder Wähler eine Verantwortung, das kann man nicht delegieren, das muss man selber tun. Und daher hat jeder eine Verantwortung und hat auch jeder eine Verantwortung für Solidarität. In diesem Sinne danke für diesen wichtigen Beitrag, weil es stärkt die Solidarität.
Jo.
Er hat gemeint, es ist gut, dass es Menschen gibt, die bereit sind, Minister oder Ministerin zu sein. Das war so eine allgemeine Aussage. Jetzt bin ich sehr froh, dass Sie so ein Sozialminister sind. Aber die Kritik kommt auch. Ich verorte mich zuerst einmal noch bei einem Thema, das Ina eingebracht hat und wo ich mich heute sehr verschwiegen habe, nämlich beim gemeinsamen Anliegen, die feministische und postpatriarchale Perspektive auf das Grundeinkommen zu entwickeln und in die Debatte reinzugeben. Es wird demnächst ein Buch am Markt, wenn es so in dieser Art, das ist die richtige Farbprobe, gestreift in einem Buch begegnet, wo Herausgeberinnen Roland Plaschke, Ina Pretorius und Antje Schupp draufstehen, dann kaufen sie sich das, weil das rüstet, glaube ich, gut für diese Denkzusammenhänge, die Sie heute von Ina Pretorius gehört haben. Ich möchte auf ein paar Sachen von Bernhard Achitz reagieren und auch noch etwas bitten dann dabei. Ich glaube, dass es eine gute Partnerschaft gibt zwischen Leuten, die für das Grundeinkommen sind und ihrer Forderung oder Vorstellung, dass die österreichische Verfassung sozialen Grundrechte aufnehmen sollte. Das ist also wunderbar, ja, klar. Und wenn Sie sich Berechnungen zum bedingungslosen Grundeinkommen anschauen, dann finden Sie da auch ganz eindeutig drinnen, dass es Modelle sind, die mit einer verteilungspolitischen Perspektive angesetzt sind und mit einer umwelt- oder ressourcenpolitischen Perspektive, nämlich in dem zugegriffen, also angesetzt werden Einkünfte aus Erbschaftssteuern, Vermögensteuern, Ressourcensteuern. Also da gibt es jetzt irgendwie eher nicht aufs Buch bezogen, genau. Aber da ist sozusagen mittlerweile auch ein Stück weiter gedacht in einer größeren Radikalität, würde ich sagen. Also da sehe ich nicht den Gegensatz und auch nicht in puncto Bildung. Ich glaube, dass in Grundeinkommenszusammenhängen auch sehr viel über Bildung und die Steuerung über Bildung nachgedacht wird. Vielleicht weniger unter dem Begriff der Anreize, den Sie auch für die Bildung interessanterweise formulieren. Und da komme ich zu meiner Bitte. Ich würde es gerade jetzt so, weil Sie ja von der Gewerkschaftsbewegung kommen, sehr wohltuend empfinden, wenn Sie es sich abgewöhnen könnten, das Wort Anreize zu benutzen. Na, weil man bedient irgendwie einen Diskurs, der ja eigentlich von anderen besetzt ist. Ja? Und Anreize, das ist irgendwie, man bedient sozusagen damit ein Menschenbild auch, dass das eigentlich von anderen politischen Kräften beworben wird und nicht primär von den Gewerkschaften, kommt mir vor. Ja? Also das können wir vielleicht noch genauer überprüfen, aber das wäre jedenfalls ein Anliegen von mir. Ich zucke da immer zusammen, weil ich den Eindruck habe, man verortet sich damit doch ein Stück in so einer gewissen Akzeptanz von Workfare-Gedankengut, wo ja der schärfste Arbeitsanreiz dann darin liegt, Existenznot herzustellen. Ja? Und man kann, glaube ich, mit dem, was Sie möchten, obwohl Sie nicht ein anderes Wort benutzen. Das wäre dann ja, und die sehr deutliche Ansage oder Rückfrage-Anfrage an die Grundeinkommensdiskussion von Ihnen, Minister Stöger, wenn wir quasi beantworten können, welche politische Kraft denn ein Grundeinkommen einführen sollte und welches es dann in einer guten Qualität beibehalten soll, dann wären Sie auch Befürworter. Das kommt mir so ein bisschen vor wie im Märchen, wenn man die Lösung sozusagen findet und diese Aufgaben alle erfüllt hat, dann am Ende wird irgendwie die Prinzessin befreit oder was auch immer. Ja, also einerseits glaube ich nicht, dass ich es jetzt kann, aber ich möchte es gerne probieren. Und zwar, wenn ein Grundeinkommen auf demokratischem Weg eingeführt wird, und um das geht es ja, denke ich, dann wird es, glaube ich, nur kommen, wenn es nicht von der einen lupenreinen politischen Kraft eingeführt wird, sondern nur, weil verschiedene politische Kräfte daran etwas Gutes erkennen können. Und dann muss ich mit dem, was ich vielleicht als links, christlich, weiß ich nicht was, als gut finde am Grundeinkommen, auch damit leben können, dass es auch Unternehmer und Unternehmerinnen gibt, die glauben, darin ihre Interessen sehen zu können. Oder auch den IWF vielleicht aushalten als einer, der sagt, ja, in dieser Situation ist es okay, das zu vertreten. Also es geht irgendwie darum, klar zu haben, weil dann würde ich es auch als unmöglich oder gefährlich ansehen, es darf und kann nicht die eine politische Kraft sein, sondern es muss von vielen politischen Akteurinnen als Idee erkannt werden und umgesetzt werden. Und dazu möchte ich auch noch sagen, nämlich dann fürs Beibehalten. Wir haben ja ganz wichtige Elemente im österreichischen Sozialsystem, wie zum Beispiel, auf die wir zu Recht stolz sind, umlagefinanziertes Pensionssystem. Und es ist ja überhaupt keine gegessene Sache, nur weil das einmal klug eingeführt und durchsetzbar gewesen ist, jetzt welche politische Kraft sich das auf die Fahnen heften würde, weiß ich nicht so genau, dass damit für alle Zeiten das außer Frage gestellt ist. Wir müssen doch heute wieder massiv diskutieren, dass es nach wie vor sinnvoll ist und das Beste aller Systeme, dass wir im umlagefinanzierten System bleiben. Und worum soll es im Grundeinkommen quasi anders gehen? Also diese Forderung, dass man nicht weiter darum ringen müsste, weil es einmal gelungen ist, es einzuführen, diese Forderung kann man jetzt, glaube ich, oder diese Sorge kann man jetzt, glaube ich, nicht ausschließlich an das Grundeinkommen adressieren. Ja, und ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, nämlich
weil gesagt worden ist, es kann doch nicht Aufgabe von Unternehmen sein, Arbeitsplätze zu schaffen. Gut, es kann aber noch weniger Aufgabe von Politik sein, Arbeitsplätze zu schaffen. Und das macht dann die ganze Sache aber schon noch relativ kurios, weil wenn Arbeitsplätze so ein wichtiges Gut sind, so ein Nadelöhr, durch das Menschen durchgehen müssen, um den Besitz eines Arbeitsplatzes zu erringen, um den Besitz ganz wieder Rechte zu kommen, und fallen die vom Himmel, ja, also schafft die Päpstin die Arbeitsplätze, oder, also das zeigt irgendwie auf, dass wir ja auch da von dieser Seite her in einer ethischen Problemlage sind, etwas, das existenziell wichtig ist, um meine Existenz sichern zu können, nämlich in den Besitz eines Arbeitsplatzes zu kommen, geschweige denn Zugang zu politischen, bürgerlichen und sonstigen Rechten zu haben. Ja, wer produziert die eigentlich? Niemand scheint dazu verpflichtet zu sein. Von niemandem ist es die primäre Aufgabe und dennoch ist es das, was wir scheinbar am dringendsten brauchen. Und von daher nehme ich, sage ich, weil ich es als die wichtigste Aufgabe der Politik betrachte, für Verteilung zu sorgen, für die Daseinsfürsorge zu sorgen, überhaupt sozusagen eine Sorge zu tragen für die Bürger und Bürgerinnen, dass es die wichtigste Aufgabe der Politik ist, für Einkommen zu sorgen und nicht so zu tun, als ob die Politik Arbeitsplätze schaffen könnte.
Hier am Podium fürs Kommen, für die Zeit, für die Gedanken, für die Diskussionsanregungen. Herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen. Ich darf Sie bitten, nicht nur dieses Buch zu erwerben, sondern auch vor allem es zu lesen. Und noch viel wichtiger, egal ob Sie es gelesen haben oder nicht, das Grundanliegen des bedingungslosen Grundeinkommens als eine Ermöglichung für gutes Leben für alle weiter zu diskutieren. Und da ist es dann sekundär, ob Sie extrem dafür sind oder kritisch auch dagegen. Hauptsache, der Diskurs und die Diskussion bleibt lebendig und die Utopie wird immer mehr auf den Boden geholt und kann Wurzeln schlagen, dass wir vielleicht in 20 Jahren sagen können, ach, vor 20 Jahren war das alles noch eine Spielerei von ein paar wenigen. Jetzt haben wir es aber geschafft. Wir haben das bedingungslose Grundeinkommen für alle in Österreich, in der EU und vielleicht sogar hinaus. Herzlichen Dank Ihnen. Das Schlusswort darf ich dem Hausherrn, Herrn Arndt Haber, geben, der in seiner Funktion oder in seiner Sorge in der Care-Ökonom jetzt sprechen will.
Ja, danke. Ich möchte mich von meiner Seite auch recht herzlich bedanken für die spannende und interessante Diskussion. Ich muss das jetzt mal ein bisschen sickern lassen, wie meine Position jetzt zum Kommen gekommen ist. Das war ein bisschen viel insgesamt. Aber wo ich mir sicher bin, was ich am Ende einer Veranstaltung immer noch zu tun habe, sind noch vier Aufgaben, eine wirtschaftliche, eine ideologische, eine terminliche und eine kulinarische. Ich beginne mit der wirtschaftlichen, es ist schon erwähnt worden, im Wort Buchhandlung steckt ja drinnen, dass wir mit den Büchern handeln und wohlfeile 24,90 das Buch bei der Kasse zu erwerben. Zur ideologischen. Der Verlag des ÖGB ist eine eigene GmbH und die ist im Besitz, im 100%igen Besitz des ÖGBs. Und der ÖGB, der Österreichische Gewerkschaftsbund, ist ein Mitgliederverein. Was will ich damit sagen? Wer schon immer ÖGB-Mitglied werden wollte, aber es ist immer irgendwas dazwischen, von einem Schlagzähler, kein Kugelschreiber, kein Problem, wir hätten Mitgliedsanmeldungen da. Zur Terminlichen, wenn es Ihnen bei uns gefallen hat, Sie hätten morgen schon wieder die Gelegenheit, die nächste Buchpräsentation zu besuchen, und zwar zum Thema nachhaltig lebende Kinder. Und nächste Woche, vielleicht für dieses Publikum noch interessanter, wird der Uwe Mauch, Kurierjournalist, sein neu bei uns im Verlag erschienenes Buch, Die Armen von Wien, 13 Sozialreportagen präsentieren, 5. Oktober, 18:30 Uhr. Musikalisches Rahmenprogramm wird es auch geben, der August mit Stimmgewirr, der Chor wird auftreten. Die letzte Aufgabe ist die kulinarische, es gibt jetzt noch was zum Essen und zum Trinken und wünsche einen schönen Abend. Danke.